Ihr könnt schon mal anfangen zu suchen, Richter, Kapitel 2. Ich sage das deshalb, weil nicht jeder das sofort findet. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich darauf, oder ich freue mich darüber, dass wir einen Gottesdienst zusammen feiern können hier. Und vielleicht noch etwas zu den Begrifflichkeiten hier im Gottesdienst. Jemand hat mich kürzlich darauf angesprochen und hat gesagt, Mathis, könnt ihr Redner bitte ein bisschen darauf achten, welche Worte ihr verwendet. Manchmal benutzen wir als Prediger mit der Gemeinde bestimmte Begrifflichkeiten, die uns total vertraut sind und den Mitgliedern der Gemeinde zum großen Teil auch vertraut sind, aber die Besucher etwas entfremdet, weil sie sagen, keine Ahnung, wovon du hier redest, und das schließt bestimmte Leute aus. So. Wenn euch das heute auffällt, bitte erinnert mich nach der Predigt daran. Aber eine Begrifflichkeit will ich kurz klären wollen. Wir reden hier viel von Brüdern und Schwestern. Ist euch das aufgefallen? So. Und es gibt gewisse Konnotationen, wenn wir das so einfach tun im Zusammenhang, einfach über Brüdern und Schwestern zu reden. Und ich muss zugeben, bevor ich Christ wurde, habe ich beim Begriff Bruder immer sowas gehört, entweder so wie die Checker von Neukölln-Dautown, hey Bruder, oder irgendwie so jemand mit so einer braunen Robe, der dann irgendwie wenig spricht und ein bisschen finster aussieht. Habe ich heute nicht gesehen. Also zumindest die zweiteren, nicht die ersteren, naja. Checker von Downtown Neukölln, der eine oder andere ist hier. Schön, dass du da bist. Beim Begriff Schwestern denken wir manchmal an eine Nonne, die so mit einem verschleierten Gesicht und schwarzem Gewand hier ist. Und sie sind auch herzlich willkommen, auch wenn heute keiner da ist. Aber das meinen wir auch nicht mit Schwestern. Nichtsdestotrotz will ich weiterhin diese Begriffe verwenden, auch wenn sie ein bisschen komisch belegt sind in unserer Gesellschaft, weil sich dahinter ein biblisches Konzept verbirgt. Und das ist ein ganz einfaches Konzept, nämlich dass eine Gemeinde eine Familie ist. Und dass diese Familie einen Vater hat, das ist Gott. Und dass dieser Vater einen Sohn und viele Söhne hat, das ist nämlich Jesus und jeder Einzelne, wie hier sitzt. Und er nennt uns Brüder und Schwestern und wir sind eine Familie. Und als Familie sind wir zusammengekommen, als Familie treffen wir uns in kleinen Gruppen, als Familie ermutigen wir einander, als Familie, ich meine, das ist wie eine echte Familie, ja? Du hast auch Leute, mit denen du dich irgendwie sofort total nahe fühlst, dann hast du ein paar Leute, die sind ein bisschen komisch, ja, und dann hast du Leute, die machen vielleicht irgendwie so, du hast den entfernten Arm der Verwandtschaft, den du nicht so gut kennst, der dir nicht so vertraut ist, und in der weltlichen Familie natürlich kann das auch zu allen möglichen komischen Dynamiken führen, aber wir verstehen uns als Familie und wir sind zusammen hier aus unterschiedlichsten Hintergründen, aus unterschiedlichsten Zusammenhängen. Aber was uns verbindet, ist, dass wir einen Vater haben und das ist Gott. Und dass wir untereinander Brüder und Schwestern sind. Und im Hebräerbrief heißt es, dass Jesus sich auch nicht schämt, uns Brüder und Schwestern zu nennen. Und das ist ein total inspirierender Gedanke, dass Jesus unter uns ist und einfach ein Teil dieser Bruder- und Schwesternschaft ist. So, was wir machen als Gemeinde ist, dass wir versuchen, zurück zur Bibel zu gehen, versuchen zu sehen, was im Neuen Testament gelehrt wurde, was Jesus gelehrt hat und danach zu leben. Wir sehen die ersten Christen an und versuchen zu sehen, wie sie gelebt haben, versuchen davon zu lernen, wie wir heute 2017 Nachfolge leben können. Wir bauen etwas auf, was ein Gegenentwurf sein soll zu dem, was der Mainstream in unserer Gesellschaft ist. Und es geht nicht darum, dass wir jetzt sagen, alle sind dumm, wir sind klug oder sonst was. Aber wir wollen Leuten eine echte Alternative bieten. Wir sind die Alternative für Deutschland. Nein, du bist nicht in der falschen Veranstaltung gelandet. Keine Sorge. Wir sind die geistliche Alternative. Aber wir versuchen einfach das zu leben und Menschen die Möglichkeit zu geben, das kennenzulernen und zu fragen, hey, gibt es vielleicht einen anderen Weg? Weil der Weg, auf dem der Mainstream geht, kommt meiner Meinung nach nicht so gut raus, wenn du ein bisschen genauer hinguckst und je länger du lebst auf dieser Erde, desto mehr beobachtest du das vielleicht auch. So, erster Gedanke, einleitend. Brüder und Schwestern, liebe Brüder und Schwestern, schön, dass ihr da seid. Zweiter, Mythos predigen. Ja? Manche haben die Idee, als letztes hat mich jemand gefragt, Mathis, woher hast du die Idee von dieser Predigt gehabt? Und ich freue mich, wenn Leute ermutigt sind von meiner Predigt und denken, dass ich da was ganz Tolles gemacht habe. Ganz ehrlich, ein großer Teil dieser Predigten, die ich halte und der andere, eine oder andere auch, wurden schon mal in irgendeiner Form irgendwo gehalten. Ja? Also die Vorstellung, dass ich da oder irgendjemand da sitzt und die Offenbarung hat und plötzlich all diese unfassbaren Gedanken hat, ist zum Teil wahr, ja, aber nicht so oft. Also was ich viel mache, ist, dass ich Predigten höre, dass ich Predigten lese, dass ich geistliche Bücher lese, dass ich Predigten im Internet angucke und versuche, einfach Gottes Wort dadurch tiefer zu verstehen und zu studieren. Und natürlich zuallererst und zuallermeist die Bibel studiere. Aber auch ein gewisser Teil von der Inhalt der Predigt, die ich heute halte, geht zurück auf einen Prediger, der heißt Dwight Moody und hat im 19. Jahrhundert gelebt und hat viele Menschen sehr durch seine Predigten und durch seine Schriften inspiriert. So, nur dass ich nachher nicht den Vorwurf des Plagiatismus hier bekomme. Die Studenten sind unter uns. Und unsere Aufgabe als Redner ist dann, all diese Dinge zusammenzufassen und das, was relevant ist für unsere Gemeinde, so aufzubereiten, dass ihr ermutigt und gestärkt hier nach Hause gehen könnt heute. Und ich hoffe, das ist der Fall. Ungefähr die Hälfte der Mitglieder der Gemeinde hat einen größeren Teil der Predigt schon mal gehört, nämlich am 1. Januar. Die anderen haben dann noch geschlafen, aber der Teil war da oder war bei Verwandtschaft oder verreist. Aber am 1. Januar habe ich eine Predigt gehalten über Shamgar. Und einige sagen, ja, das letzte Mal wussten nur 3, wer gemeint ist, inzwischen wissen es ein bisschen mehr. Es geht um Shamgar. Shamgar ist jemand, der in der Bibel so gut wie nicht erwähnt wird, außer in 2 Versen. Und das ist im Buch Richter. Er war der 3. der Richter, die das Volk Israel in einer gewissen Weise geleitet und geführt haben. Und schlag mal auf in Richter Kapitel 2. Der Titel der Predigt ist Shamgar und die Zukunft der Mannschaft. Weil das Thema des Wochenendes für die verschiedenen Brüder und Schwestern, die aus verschiedenen Teilen Mitteleuropas nach Berlin gekommen sind, um voneinander zu lernen, um miteinander sich auszutauschen über das, was sie lernen und um Gottes Wort zu hören. Dieses Wochenende hatte das Thema die Mannschaft, was zurückgeht auf den Film, der über die deutsche Nationalmannschaft gemacht wurde und viele Gedanken einfach auch mitbringt, über zusammenzuarbeiten, einander zu unterstützen. Und wenn jemand verletzt ist, kann er trotzdem noch etwas beitragen. Und die anderen, es gibt ein paar Leute, die die Tore schießen, aber jeder ist wichtig. Und viele von diesen Gedanken, die dort drin vorkommen, sind wichtig. Und das haben wir so als Thema mal aufgegriffen. Wir dachten, es war cool. Hey, wenn du es nicht cool findest, kein Problem. Heute geht es um Shamgar. Und es geht um die Zukunft der Mannschaft. Richter Kapitel 2, Vers 10. Die Situation ist, dass Josua, dass Moses das Volk aus Ägypten geführt hat. Und er hat sie 40 Jahre lang und durch viele Widrigkeiten und durch viel Hochs und Tiefs durch die Wüste geführt und dann ins verheißene Land gebracht. Sie sind über den Jordan gegangen und haben das neue Land eingenommen. Und derjenige, der ab diesem Zeitpunkt die Verantwortung getragen hat oder die führende Person war Josua und viele andere, die das gemeinsam getan haben. Und jetzt sind wir an einem Zeitpunkt, vielleicht 1300 vor Christus, an dem Josua gestorben ist. Und dann heißt es hier in Kapitel 2, Vers 10, auch alle, die zu der Zeit gelebt hatten, zu ihren Vätern versammelt waren, kam nach ihnen ein anderes Geschlecht auf, das den Herrn nicht kannte, noch das Werk, das er an Israel getan hatte. Da taten die Israeliten, was dem Herrn missfiel. So, was passiert hier? Die Generation von Männern und Frauen, die all diese Dinge in der Wüste erlebt hatten, die erlebt hatten, wie sie ins verheißene Land gekommen sind, die wussten, wie es vorher war, als sie kein eigenes Land hatten, als sie in all diesen Unsicherheiten ausgesetzt waren und dann erlebt hatten, es war plötzlich das eigene Land zu haben und das eigene Land einzunehmen. Die ganzen Hochs und Tiefs erlebt hatten und Gottes Wirken gesehen hatten. Diese Generation ist nach und nach ausgestorben. Und dann heißt es, dass nach ihnen eine andere Generation kam, die den Herrn nicht kannte, noch das Werk, das er an Israel getan hatte. Die Frage ist, wie konnte es sein, dass diese Generation Gott nicht mehr kannte? Was ist da passiert? Es können verschiedene Dinge passiert sein. Entweder sie wollten es nicht hören, was die alten Knacker ihnen erzählt hatten, oder die alten Knacker hatten wenig von Gott erzählt und wenig über das erzählt, was Gott unter ihnen getan hatte. Und hatten sich selbst daran gewöhnt, dass eigentlich ganz gut ist, und waren sie ja selbst zufrieden und zuversichtlich, dass sie sich da ja was aufgebaut hatten, dass sie mit ihrer Kraft all diese tollen Dinge erreicht hatten und hatten aufgehört, über Gott zu reden. Die Zukunft der Mannschaft. Nun, unsere Gemeinde ist seit einigen Jahrzehnten unterwegs, sage ich mal, als Bewegung. Manche sagen, okay, Wurzeln sind im 19. Jahrhundert, aber als Erneuerungsbewegung seit Anfang der Ende der 70er Jahre. Und es gibt eine Generation, die viel gesehen hat, viel erlebt hat, wie sich aus einer kleinen Gruppe eine Bewegung gebildet hat mit über 100.000 Mitgliedern, die einfach in einem ähnlichen Geist zusammenwirkt. Und viele von uns haben Kinder bekommen und diese Kinder wachsen in der Gemeinde auf. Und sie sehen, also sie hören die Geschichten, die wir erzählen, aber sie haben eine andere Erfahrung. Und das ist nicht gut oder nicht schlecht, das ist einfach eine andere Erfahrung. Ihre Erfahrung ist nicht wie Papa, der vielleicht früher der Rocker war und Drogen genommen hat und im Gefängnis gesessen ist oder so. Wie, weiß nicht genau, mal gucken. Sondern sie sind in einem behüteten Umfeld aufgewachsen. Und das ist sehr wertvoll. Also ihnen ist viel erspart geblieben, was andere erst schmerzhaft lernen mussten. Aber die Erfahrung ist nicht, ich bin aus einem totalen Desaster irgendwie errettet worden. Und das ist eine Herausforderung. Das ist ein Konflikt, nicht unbedingt ein Konflikt, aber eine Herausforderung. Wie gehen wir damit um? Und wie gehen wir sicher, dass auch diese Generation wirklich ihre eigene Erfahrung mit Gott hat, dass sie ihre eigenen Überzeugungen aufbaut, dass sie diese Überzeugungen weitergeben kann, dass sie Mut hat, sich nicht zurückzuziehen wie in einem Kloster und zu sagen, wir bilden unser Grüppchen, wo wir uns sicher und wohlfühlen, weil diese ganzen komischen Leute da draußen diese komische Sachen machen, mit denen wollen wir ja eigentlich gar nichts zu tun haben. Und wenn das passiert, ist es so erfrischend. Also es ist wirklich erfrischend im Moment, so in der Studentengruppe zu sein. Und das sind, und einige von euch sind dort und einige von den, für die anderen, also einige der in der Studentengruppe sind junge Männer und Frauen, die in der Gemeinde aufgewachsen sind. Und die von Anfang an mit einem festen Glauben und einer festen Überzeugung, dass es Gott gibt, dass Jesus Gottes Sohn ist, dass er für unsere Sünden gestorben ist, dass er die Welt verändern will, mit all diesen Dingen aufgewachsen ist und dadurch Wurzeln hat, die andere nicht haben können. Aber es gibt mehr und mehr Leute in der Studentengruppe, die jetzt Christen werden in dieser Gruppe. Und es ist dann faszinierend, da zu sitzen. Wir sind letzte Woche mit jemandem zusammengesessen, haben die Bibel studiert und 5, 6 von den Jungs aus der Studentengruppe waren dabei und dann erzählt er so, ja, also ich habe jetzt eigentlich auch vor 3 Wochen mich schon entschieden, die ganzen Pilze aus dem Kühlschrank die Toilette runterzuspülen. Und die Jungs sagten also, Pilze? Wieso will man die Pilze aus dem Kühlschrank die Toilette runterzuspülen? Und er redete von Drogen, ja, und von Dingen, die er entsorgt hat aus seinem Leben und von denen er schon umgekehrt ist. Und das war ganz großartig. Aber du merkst, da sitzen 2 verschiedene Welten hier in einem Raum. Ja? Und das ist faszinierend. Das ist großartig, wenn das passiert, weil dann ist die Gemeinde eben nicht ein Ort, wo man sich sicher und geborgen fühlt, was es auf jeden Fall sein sollte, aber zu dem Preis, dass man die Welt irgendwie draußen hält und die ganzen anderen Menschen draußen hält, wie in einem Kloster. Das wäre nicht besonders zukunftsträchtig für uns als Gemeinde. So, aber was dann hier passiert ist, ist, dass es eine Generation gab, die Gott nicht mehr kannte und angefangen hat, andere Götter zu verehren. In der heutigen Zeit sind das die ganzen Werte, die uns die Welt so als so wahnsinnig wichtig erklärt. Schaut die Werbung, dann wisst ihr, wovon ich rede. Und dann heißt es hier in Kapitel 2, Vers 14 im letzten Teil, dann kommen verschiedene Völker und überwinden oder kämpfen gegen die Israeliten und dann heißt es, und sie konnten nicht mehr ihren Feinden widerstehen. Und dann heißt es in Vers 16, wenn dann der Herr Richter erweckte, die sie retteten aus der Hand der Räuber, gehorchten sie auch ihren Richtern nicht. So, dann hat Gott immer wieder Leute erweckt. Und auch dann gab es Schwierigkeiten, selbst dann, also wenn sie dann erfolgreich waren, sind sie relativ schnell wieder zurückgegangen in ihre alten Gewohnheiten. Und in Vers 3, in Kapitel 3, heißt es dann, passiert wieder mal so etwas, nämlich dass Völker kommen und sie werden angegriffen und sie wissen nicht mehr, was sie machen sollen. Und in Vers 9 heißt es dann, da schrien die Israeliten zu dem Herrn und der Herr erweckte ihnen einen Retter, der sie rettete, Othniel. Vers 10, und der Geist des Herrn kam auf ihn. Vers 11, da hatte das Land Ruhe 40 Jahre. So, und dieses Muster wiederholt sich immer wieder durch das Buch Richter. So, es sind Schwierigkeiten da, es sind Herausforderungen da, plötzlich merken sie, vielleicht gibt es dann doch mehr, vielleicht kann uns jemand anders helfen als unsere eigenen Ideen. Wir schreien zu Gott, Gott erweckt einen Richter, sein Geist kommt auf ihn, er hilft ihnen wieder auf den richtigen Weg zu kommen. Das Land hat Ruhe, in dem Fall 40 Jahre. Und in Vers 11 heißt es, und Othniel, der Sohn Kenas, starb. Vers 12, aber die Israeliten taten wiederum, was dem Herrn missfiel. Da machte der Herr Eglon, den König von Moab, stark gegen Israel. Vers 15, und dann kommt dieser König wieder und er nimmt Jericho ein und sie denken, oh, hier geht alles den Bach runter. Vers 15, da schrien die Israeliten zu dem Herrn und der Herr erweckte ihnen einen Retter, Ehud, den Sohn Geras, den Benjaminiter, der war linkshändig. Weiß nicht genau, ich bin auch linkshändig übrigens. Cool. Die Bibel spricht über mich. Spricht mich an. So, gleiches Muster, ja. Ein König ist da und er wird, dieses andere Königreich wird stärker und stärker, es überwindet sie mehr und mehr. Sie merken, wir haben ein Problem, also wir werden hier völlig überrannt. Sie schreien zu Gott. Gott erweckt einen Richter. Und die Richter damals waren sowas wie so eine Mischung aus, also Richter nicht nur im juristischen Sinn, sondern auch sowas wie, die dann so sich gekümmert haben um Polizei und um Organisation und um Ordnung und um viele andere Dinge, so das Ordnungsamt vielleicht oder so. So, sie haben versucht, einfach Ordnung ins Land zu bringen und Strukturen zu entwickeln und aufzubauen, sodass das Volk wieder bestehen kann. Und nach Ehud heißt es dann Vers 31, und nach ihm kam Shamgar, der Sohn Anats, der erschlug 600 Philister mit einem Ochsenstecken. Und auch er errettete Israel. Und das ist alles, was wir über Shamgar wissen. Ich weiß nicht, was man über dich mal wissen wird in 3300 Jahren. Aber zumindest ist etwas über Shamgar überliefert. Nämlich, dass der Name Shamgar war, dass er der Sohn Anats war und dass er mit einem Ochsenstecken 600 Philister erschlagen hat. Nicht viel, was wir wissen, aber ein bisschen. Mal gucken, was wir daraus, was für Schlüsse wir daraus ziehen können. Und es gibt noch einen Vers, nämlich nach Shamgar kam Deborah, eine Richterin, und sie hat gemeinsam mit Barak gekämpft und wiederum das Volk gerettet. Und sie schreibt dann ein Loblied in Kapitel 5. Und dort wird Shamgar noch einmal erwähnt und wir lernen noch ein bisschen was über Shamgar. Kapitel 5, Vers 6 heißt es, zu den Zeiten Shamgars, des Sohn Anats, zu den Zeiten Jaels waren verlassen die Wege und die da auf Straßen gehen sollten, wanderten auf ungebahnten Wegen. So, hier wird noch berichtet, dass zu der Zeit, als Shamgar gelebt hat, gab es diese Straßen, die seit Jahrhunderten benutzt wurden als Wege, um zu reisen und um Handel zu treiben. Und die Leute trauten sich nicht mehr, auf diesen Straßen zu gehen. Weil ständig irgendjemand kam und Räuber kamen und es gab keine Sicherheit und du konntest nicht mehr einfach da lang gehen, ohne Angst haben zu müssen, ausgeraubt zu werden. Und deshalb fingen die Leute an, Umwege zu gehen. Die einen da lang, die anderen da lang. Und sie gingen nicht mehr auf den geraden, gebahnten Wegen. Das ist alles, was wir über Shamgar wissen. Nun, was können wir über Shamgar, von Shamgar lernen? Wer war Shamgar? Der Name Shamgar ist eine Mischung aus jüdischen Wurzeln, aus hebräischen Wurzeln und aus der phönizischen Sprache. So, er war noch nicht mal irgendwie so ein blaublütiger jüdischer, seit 20 Generationen Mensch, der dort von Natur aus schon Ansehen gehabt hätte unter den Israeliten. Sein Vater hatte einen der Sohn Anats heißt es, meine ich. Das ist ein ägyptischer Name sogar. So, er war nicht so der prädestinierte Typ, der schon immer irgendwie, seine ganze Familie war verwurzelt im Volk Israel. Das war nicht, wer er war. Was wissen wir noch über ihn? Wir wissen, dass er, warum auch immer, einen Ochsenstecken hatte. Ein Ochsenstecken. Nun, lass uns ein paar schlaue Schlussfolgerungen ziehen. Wie kommt ein Mann zu einem Ochsenstecken? Möglicherweise, weil er Ochsen hat. Helge, hey, du hast Garten- und Landschaftsbau studiert. Du musst das wissen. So, er hatte Ochsen. Und wenn er Ochsen hatte, war er wahrscheinlich ein Bauer. Und hat sein Feld gehabt, das er bebaut hat mit seinen Ochsen. Und dieser Ochsenstecken war ein richtiges Werkzeug. Ein Stab, so zwischen 1,50 Meter und 3 Metern lang. Und mit diesem Stecken konnte man die Ochsen, die man eingespannt hatte, in das Joch dort, um den Pflug zu ziehen, konnte man damit so ein bisschen antreiben. Man konnte auch, da war vorne ein Haken dran, mit dem man dort in dieses Joch greifen konnte, um die Ochsen zu steuern und so weiter. Und er hatte einen Ochsenstecken, das wissen wir über ihn. Was können wir über Shamgar lernen? Shamgar fing da an, wo er war. Stell dir vor, du bekommst von Gott den Auftrag, die Berliner zur Umkehr zu führen. Ich meine, was würdest du überlegen? Was würdest du machen? Vielleicht würdest du sagen, okay, wie machen wir das? Also ich brauche erstmal 50 Mitarbeiter. Und diese 50 Mitarbeiter besorgen mir eine riesen Anlage. Und dann brauche ich einen großen Platz, wo ich eine Rede halten kann. Und reden kann ich ja auch noch nicht. Ja, ich brauche einen Trainer, der mich erstmal trainieren wird. Und ich brauche jemanden, der mir eine Predigt schreibt. Und ich weiß nicht, wie mache ich das? Ja? Shamgar war ein Bauer. Der war nicht der prädestinierte Redner und über seine Redekünste ist nicht viel berichtet. Aber zumindest hat er das nicht studiert. Aber Shamgar fing da an, wo er war. Shamgar fing dort an, wo er war. Er ist ein Bauer und was ihn angetrieben hat, war nicht seine Begabung, was ihn angetrieben hat, war nicht seine Karriere, was ihn angetrieben hat, war nicht sein Studium, sondern er hat gesehen, dass in diesem Land etwas nicht stimmt. Die Leute trauen sich ja kaum noch auf die Straße. Und das hat ihn angestoßen zu sagen, hier muss ich was ändern. Hier soll sich was ändern. Es kann nicht so sein, es kann nicht so bleiben. Und er hat nicht gesagt, okay, wenn ich meinen Bauernhof dann mal groß gemacht habe, dann werde ich ihn verkaufen und dann bin ich frei, um mich um all diese Dinge zu kümmern. Er hat nicht gesagt, dann, wenn meine Kinder aus dem Haus sind, wenn ich mich um alles gekümmert habe, dann werde ich Zeit vernehmen. Sondern er fing da an, wo er war. Es wird immer eine Versuchung zu sein, zu sagen, Gott hat bestimmt großartige Dinge mit mir vor und ich kümmere mich dann darum, wenn ich mit meinem Studium fertig bin. Ich kümmere mich dann darum, wenn ich wieder gesund bin. Ich kümmere mich dann darum, wenn ich wieder mehr Zeit für sowas habe. Und die Wahrheit über Zeit ist, keiner von uns hat wenig Zeit, keiner von uns hat viel Zeit. Jeder Einzelne von uns, wie wir hier im Raum sitzen, hat 24 Stunden am Tag und 7 Tage die Woche. Wir haben alle gleich viel Zeit von Gott bekommen. Mit dem Unterschied, dass die einen länger leben werden, die anderen kürzer. Aber die Frage ist, was mache ich mit meiner Zeit, die Gott mir gegeben hat? Und wie setze ich meine Prioritäten? Und warte ich darauf, dass irgendwann in der Zukunft etwas passieren wird? Ich habe mal von jemandem gehört, der mit ungefähr 30 Jahren Christ geworden ist und dann gesagt hat, okay, ich habe die letzten 10 Jahre meines Lebens am Wochenende immer Tag und Nacht, also 48 Stunden lang durchgefeiert und Drogen genommen und nichts gemacht mit meiner Zeit. Aber ich habe noch Zeit vor mir. Und er hat sich in seine Küche ein Glas gestellt und hat gesagt, also ein großes Glasgefäß, und hat ausgerechnet, dass er noch jedes Jahr 52 Wochenenden vor sich hat und statistisch gesehen noch vielleicht 45 Jahre leben wird und dass er noch somit noch ungefähr 2200 Wochenenden vor sich hat. Und dann hat er 2200 Murmeln in diese Schale getan Und an jedem Freitagabend, wenn er aus der Arbeit kam, eine Murmel genommen und gesagt, was mache ich mit dir? Was soll ich mit dir machen? Und am Ende des Wochenendes diese Murmel nochmal genommen, die er zur Seite gelegt hat, und gesagt, was haben wir gemacht? Diese Murmel ist vorbei, dieses Wochenende ist vorbei, und hat die Murmel in den Müll geworfen. Er hat immer überlegt, okay, ich habe noch Zeit, aber was mache ich mit der Zeit, die ich habe? Im Neuen Testament heißt es, seht sorgfältig darauf, wie ihr eure Zeit nutzt. Shamgar fing an, wo er war, mit der Zeit, die er hatte, und sagte, ich will was für Gott machen. Und ich bin inspiriert von Brüdern und Schwestern in unserer Gemeinde, die das leben. So, beim Leitertreffen haben wir uns ein bisschen unterhalten, Dirk Dunkel und ich, und Dirk hat gesagt, so, was ich mir im Moment vorgenommen habe, die Kinder sind jetzt gerade aus dem Haus und ich freue mich drauf, mehr Zeit wieder mit meiner Frau zu verbringen und unsere Beziehung irgendwie neu zu gestalten, jetzt nachdem die Kinder aus dem Haus sind und wir wollen bestimmten Leuten helfen, Gott kennenzulernen. Wir laden viele Leute zu uns ein. Ich habe gedacht, so, das ist großartig. Jemand, der jetzt in seiner Situation, in seiner Lebenslage die Zeit auskauft für Gott und nicht auf die Punkte in der Zukunft wartet. Ich finde es großartig, wie am Montag waren, haben wir mit den Studenten eine Andacht gefeiert und das war zu Hause bei Jojo. Und dann zu wissen, Jojo macht eine Ausbildung und dafür muss sie jeden Morgen um 3 Uhr aufstehen. Und natürlich würde jeder Verständnis haben, sagen, na klar, 3 Uhr morgens aufstehen, was kann man da schon machen, dass der Tag dann irgendwie, ich meine, mit so wenig Schlaf, das ist doch total schwierig, total herausfordernd. Ich verstehe, wenn du einfach zu nichts kommst, aber nach der Ausbildung bist du doch bestimmt wieder dabei. Aber es ist nicht ihr Herz. Sie hat alle Studenten zu sich nach Hause eingeladen, damit sie bei der Andacht dabei sein kann. Man kann jederzeit dort anfangen, wo man jetzt gerade ist. Für die Leitungsteams unter uns, es wird immer die Versuchung sein, zu sagen, wenn wir nur das und das hätten, wenn wir nur schon in der Situation hätten, dann können wir was für Gott machen. Aber Shamgar fing da an, wo er jetzt gerade war, mit der Situation und den Menschen, die er hatte. Und nicht nur fing Shamgar damit an, was er hatte, sondern er nutzte auch, er fing nicht dort an, wo er war, sondern er nutzte auch das, was er hatte. Und das war ein Ochsenstecken. Mit Sicherheit war für Shamgar die Versuchung zu sagen, okay, die Philister fallen hier ständig ins Land ein, okay, was ist der Plan? Ich gehe erstmal rum und guck mal, wer mitmacht. Ich gehe zu den ganzen umliegenden Bauernhöfen und wir stellen eine Armee auf und dann studieren wir mal ein bisschen was über Kriegskunst und dann machen wir erst all diese Dinge, bevor wir dann anfangen zu kämpfen. Aber mit Shamgar stelle ich mir das mehr so vor, der hat einfach gesehen, hier stimmt was nicht. Und vielleicht hat er mal aus der Entfernung von seinem Acker aus gesehen, dass dort an der Straße, die so in der Entfernung an seinem Acker vorbeigeht, jemand dort reist auf einem Pferd und da kommen die Philister wieder und sie schnappen ihn und rauben ihn aus. Und irgendwann hat er gesagt, mit seinem Ochsenstecken in der Hand, genug, ich kann es nicht mehr angucken. Und ist losgerannt auf die Philister zu und hat sein Ochsenstecken genommen mit dem Haken vorne und der Spitze hinten und hat um sich geschlagen, um irgendwas zu verändern. Und er hat das genutzt, was er hatte. Shamgar nutzte das, was er hatte. Was hast du? Was hast du jetzt bei dir, an dir, in deiner Hand, was du für Gott nutzen kannst? Ich habe immer wieder mal die Versuchung gehabt, als wir in der Zeit so zwischen 2000 und 2010, als ständig sich der Gemeinderat auch verändert hat und so, dann war Erwin Freien da und dann ist Erwin Freien nach München gezogen, Dominique Dumoujin war da, auch wie Erwin ein Professor mit sehr viel Kapazität und sehr viel Erfahrung und Weisheit, ist auch weggezogen nach Süddeutschland. Dann war Steve Crater da, auch ein Familienvater mit ganz tollen Kindern. Alisa ist inzwischen wieder zurückgekommen. Vielen Dank, dass wir ein bisschen was von Steves Geist wieder hier haben. Aber er ist nach München umgezogen und es sind viele Leute weggezogen in dieser Zeit. Und ich habe mich oft so gefühlt, so, wie können wir mit dem, was wir jetzt noch haben, überhaupt hier noch was aufbauen? Sorry, Norman und Basti, ihr wart die Nachrücker. Ich meinte das nicht persönlich auf euch, aber... Aber Shamgar hat gesagt, ich nutze, was ich habe. Und vielleicht hat er es nicht nur gesagt, vielleicht noch nicht mal groß gedacht, er hat es einfach gemacht. Er hat das, was er hatte, genutzt. Und hat dort angefangen, wo er war. Gott hat uns viel gegeben. Und setz dich mal hin und schreib mal auf, was du alles hast. An Ressourcen, an Möglichkeiten, an Kapazität. Äußerlich, finanzieller Natur vielleicht. Du bist an deinem Arbeitsplatz, dort, wo du jetzt gerade bist, kann Gott dich benutzen. Du musst nicht irgendwie so auf der Arbeit Arbeiter sein und dann rausgehen und Christ sein und danach irgendwas machen und wenn die Zeit knapp ist, musst du halt mehr arbeiten. Nein, nein, nein. Du kannst dort, wo du bist, mit dem, was du hast, wo Gott dich hingestellt hat, etwas machen. Gott hat dir Begabungen gegeben, Fähigkeiten zu stärken, zu ermutigen, Gottes Wort zu lernen, zu dienen. Nutz das, was du hast, um für Gott etwas zu tun. Shamgar nutzte das, was er hatte. Und mehr als alles andere, weil mir ist nicht egal, aber ich hoffe, dass du ein gewisses gesundes Selbstbewusstsein hast über deine Begabungen, aber egal, wie viel du denkst, dass du hast immer etwas in deiner Hand, was du möglicherweise, hoffentlich, jetzt gerade in deiner Hand hast. Das mag dein iPhone sein mit der Bibel-App oder, wie ich jetzt gerade hier, eine physische Bibel. Gott hat uns etwas gegeben, was wir immer bei uns haben können. Und ob du aus der alten Generation bist in unserer Gemeinde oder aus der jungen Generation bist in unserer Gemeinde, und diese Typisierung führt uns wahrscheinlich sowieso ins Gebüsch, weil jeder irgendwo ein gewisses Alter hat. Nutz das, was Gott dir gegeben hat. Das ist Gottes Wort. Als Gemeinde, lasst uns nicht lässig werden damit, selber die Bibel zu lesen zu Hause, selber Gottes Wort zu studieren, selber Kraft daraus zu ziehen, selber zu lesen. Frag dich mal ganz ehrlich, wie viele Tage der letzten 7 Tage dieser Woche war das Erste, was du morgens gemacht hast, in Gottes Wort zu gucken? Weil ich kann dir sagen, was häufig das Erste ist, was ich mache. Ich habe einen Wecker und der Wecker ist in meinem Handy. Und der läutet dann morgens um 6.20 Uhr und dann mache ich ihn aus, aber um ihn auszumachen, muss ich auf das Display meines Handys schauen. Und siehe da, auf der Hauptscreen sind schon die ganzen Nachrichten da. Von WhatsApp oder von Facebook. Und dann sehe ich die ersten Nachrichten und denke ich so, okay, oh, da muss ich mich aber sofort drum kümmern. Habe ich schon fast vergessen. Oder auf Facebook, oh, der, ich wollte noch mal kurz checken. Nur kurz checken so. Also was der gestern gemacht hat hier. Und dann bin ich schon in dem Tag drinnen und dann fange ich schon an loszurennen und dann irgendwann denke ich, okay, jetzt habe ich schon gefrühstückt und die Kinder haben wir auch schon irgendwie angezogen und zur Schule gebracht und jetzt müsste ich eigentlich schon bald wieder los und plötzlich denke ich so, wann nehme ich die Zeit, um die Bibel zu lesen? Ich kann dich nur dringend ermutigen und das ist das Einzige, was ich für mich gesehen habe, was dauerhaft funktioniert hat über Wochen und Monate, ist Gottes Wort als Erstes zu nehmen am Morgen. Als Erstes am Morgen. Gottes Wort ist, wo wir lesen über all diese Helden Israels, die uns Inspiration geben können. Gottes Wort ist das Wort, wo wir lesen können über Jesus und wo wir dann, wir wollen Jesus nachfolgen, also wollen wir jeden Tag Jesus sehen. Es wird gesagt, dass die Bibel Gottes Angesicht ist. Das hier ist Gottes Facebook. Und du sollst jeden Morgen aufstehen und das Ding anklicken und aufmachen und deine Likes setzen, ja, und sollst sagen, okay, hier, das ist gut, das ist gut, das unterstreiche ich mir nochmal. Und dann vielleicht ein paar neue Follower adden hier, die dann auch in der Zukunft diesem Facebook folgen können, diesem Profil von Gott. Es ist Gottes Wort. Es ist in deiner Hand. Du kannst es nutzen. Shamgar nutzte das, was er hatte. Und er hatte noch nicht mal Schriftrollen zu Hause. Aber nutzte das, was Gott ihm gegeben hatte. Ein Ochsenstecken. Shamgar fing an, wo er war. Shamgar nutzte, was er hatte. Und drittens, Shamgar tat das, was er konnte. Shamgar tat, was er konnte. Shamgar konnte nicht den perfekten Plan machen. Shamgar hat nicht sofort alles umgewälzt. Shammah hat einfach Tag für Tag das gemacht, was er tun konnte. Mit seinem Ochsenstecken. Und ich weiß nicht genau, ob Shammah 600 Philister an einem Tag erschlagen hatten. Es gibt also so Bilder, wo das gemalt ist, so wo sie sich ausgemalt haben, wie er das gemacht hat. Und Shammah ging zu dieser Armee hin von Philistern und er schwang seinen Ochsenstecken und sie flogen kreisförmig weg um ihn herum. Es ist nicht so beschrieben in der Bibel. Vielleicht war es anders. Vielleicht hat er einfach bloß immer wieder mal so eine Situation gesehen, wo wieder ein Philister gekommen ist und wieder jemand Blödsinn gemacht hat. Und wieder jemand anders überfallen wurde und fast erschlagen wurde. Und jedes Mal hat er sein Ochsenstecken genommen und ist los und hat gesagt, das geht gar nicht hin und hat draufgehauen. Und irgendwann hat man die ganzen Gräber gezählt, die an der Straße waren, die an seinem Acker vorbeiführten. Und hat gesagt, unglaublich, 600 Leute hat Shammah erschlagen mit einem Ochsenstecken. Unglaublich. Shammah tat das, was er tun konnte. Jeden Tag. Was hat Gott Mose gesagt? Gott kommt zu Mose und sagt, Mose, mein Volk ist unterdrückt in Ägypten. Du musst es aus Ägypten herausführen. Geh zum Pharao und sag ihm, wir gehen jetzt los. Und er sagt, erstens, ich kann nicht reden. Zweitens, der Pharao braucht uns als Sklavenarbeiter. Und drittens, ist das eine total wahnwitzige Idee. Was hat Gott zu ihm gesagt? Er hat gesagt, Moses, was hast du? Was hast du in deiner Hand? Er sagt, ein Stab. Okay. Wirf den Stab auf den Boden. Er wirft ihn auf den Boden und siehe da, es wird eine Schlange daraus. Er denkt so, oh, ich wusste gar nicht, dass das möglich ist mit diesem Stab. Unglaublich. Er nimmt den Stab wieder und hat Mut gewonnen. Und dann hat er das genommen, was er hatte, mit dem, was Gott ihm gesagt hat, und ist zum Pharao gegangen. Und die Tatsache, dass er diesen Stock auf den Boden geworfen hat, hat den Pharao nicht so wahnsinnig beeindruckt. Das war nur der erste Schritt. Aber es war irgendwie schon ein cooler Trick, ja? So. Aber Moses hat das gemacht, was Mose tun konnte. Und dann hat Gott das gemacht, was Gott tun konnte. Nämlich Plagen über Ägypten zu bringen. Die Erstgeborenen sterben, der Nil wird rot und blutförmig und die Heuschrecken kommen. Gott macht eine Sache nach der anderen. Gott machte das, was nur Gott tun kann. Nachdem Mose angefangen hatte, das zu tun, was nur Moses tun konnte. Und dann hat er Israel herausgeführt aus Ägypten. Und dann gehen sie los und dann werden sie verfolgt. Irgendwann sagen die Ägypter, okay, doch keine so gute Idee. Alle hinterher, fangt sie wieder ein. Sie kommen zum Roten Meer und Mose steht wieder da. Sagt, Gott, was soll ich tun? Hier ist das Meer, da sind die Ägypter, sie werden uns erschlagen. Und Gott sagt zu Mose, was hast du in deiner Hand? Ein Stab. Okay, nimm den Stab. Was soll ich damit machen? Schlag aufs Meer. Okay. Schlägt aufs Meer und dann machte Mose das, was Moses tun konnte, nämlich mit einem Stab aufs Meer schlagen, was nicht so wahnsinnig beeindruckend ist, habe ich auch schon mal versucht, aber dann hat Gott das gemacht, was nur Gott tun kann. Er teilt das Meer, die Ägypter gehen hindurch, die Israeliten gehen hindurch, die Ägypter gehen hinterher, die Israeliten kommen auf der anderen Seite raus und Gott schließt das Meer, die Ägypter ertrinken und sie sind befreit, weil Gott von Moses erwartet hatte, dass er das tut, was er tun kann, mit dem, was er ihm gegeben hat. Und dann tut Gott das, was er tun kann. David erschlägt mit einer Steinschleuder Goliath. Auf die Idee musste er erst mal kommen. Aber David hatte das Herz. Was hier ist, ist nicht gut. Was kann ich dazu machen? Na okay, was habe ich? In meiner Hand habe ich eine Steinschleuder. Und also, ich bin jetzt kein Steinschleuder-Spezialist, aber so richtig, also auf Anhieb mit dem ersten Schuss den Typen zu erlegen, das ist schon, stelle ich mir schwierig vor, ja? Aber David nimmt das, was Gott ihm gegeben hat, David nimmt das, was er hat, er schleudert das Ding um seinen Kopf und macht keine Ahnung, was er gemacht hat und schießt mit diesem Stein los und er trifft ihn genau dort, wo es am meisten wehtut und Goliath fällt dort um. Und ein Schrecken kommt über das ganze Volk und alle geben auf und ziehen ab. Und David machte das, was David tun konnte, mit dem, was Gott ihm gegeben hat. Und dann machte Gott das, was nur Gott tun konnte. Die Jünger sind mit Jesus unterwegs. Und Jesus predigt zu 5000 und jeder wünscht sich, dass es niemals aufhören würde. Aber irgendwann sagen die Jünger, hey, irgendwann sollten wir mal ans Abendessen denken. Und die ganzen Leute werden verhungern, dann gibt es Unruhe, dann gibt es Stress und dann mach irgendwas, Gott. Mach irgendwas, Jesus. Und Jesus, was fragt Jesus? Was habt ihr? Was habt ihr? Und sie sagen, ja, was haben wir? 5000 Leute, wir haben ein bisschen rumgefragt. Hier war ein Junge, der hatte 5 Brote und 2 Fische. Und möglicherweise dachten sie, was kann man mit 5 Broten und 2 Fischen schon machen? Aber Jesus fragte, was habt ihr? Okay, dann nehmt das, was ihr habt. Und sie haben es gemacht, sie haben es verteilt, haben gemerkt, es reicht immer noch. Und sie taten, was sie tun konnten, mit dem, was sie hatten. Und dann tat Gott das, was nur Gott tun kann, nämlich 5000 Leute mit 5 Broten und 2 Fischen zu speisen. Schamra tat das, was er tun konnte. Die Zukunft der Mannschaft. Für unsere Gemeinde, wie wir hier sitzen, ist, dass wir das tun, was wir in Schamra sehen. Dass wir da anfangen, wo wir sind. Dass jeder keine Ausreden macht, dass jetzt gerade nicht die Zeit ist, um etwas zu tun. Jeder kann etwas tun. Dort, wo er gerade ist. Dass wir das nehmen, was Gott uns jetzt schon gegeben hat. Dass wir nicht auf den perfekten Bibelkreis warten, auf die perfekten Beziehungen, auf die perfekte Lösung aller Schwierigkeiten und Konflikte, auf die perfekte Arbeitssituation, sondern dass wir das nehmen, was Gott uns jetzt gegeben hat. Und dann das zu tun, was wir tun können. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Aber wenn jeder von uns an seinem Ort das tut, was er tun kann, mit dem, was Gott ihm gegeben hat, dort, wo Gott dich hingestellt hat, dann wird Gott das tun, was nur Gott tun kann. Menschen verändern, Herzen verändern, einen nach dem anderen hinzufügen und hier eine Gemeinde aufbauen, die wachsen wird, die an Glauben wachsen wird, die an geistlichen Gaben wachsen wird, die an Zahl wachsen wird und hier eine Gegenkultur bilden wird mit Brüdern und Schwestern in unserer Gemeinde, dem Vater im Himmel, der sich da gemeinsam mit uns freut über das, was er und uns tun kann und tun wird. Und ihm sei die Ehre. Amen.